KinoCast.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom KinoCast. Mein Name ist Erik, ich begrüße den Chris. Hallo Chris.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Und für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ich bin ein bisschen heiser. Das hat nichts mit der Krankheit zu tun.
Armer Erik.
Ja, sondern ich war am Donnerstag im Stadion und da war ein bisschen Mitmachen auf den Rängen sehr notwendig beim VfB, damit das noch klappt am Ende. Deswegen.
Und dadurch, ja, die wichtigsten Leute an diesem Abend waren neben der Vorlage von Buanani und dem Tor von Thiago Thomas der Erik, das wissen nur viele nicht.
Ja, na, das ist der 12. Mann, weißt wie es ist, ja.
Ja, ja.
Und dadurch, dass es in die Verlängerung ging, das ist mein Körper nicht gewohnt, Verlängerung. Das ist mein Körper einfach nicht gewohnt, über 120 Minuten oder wie viel, 130 Minuten. Ja, 90 Minuten geht immer noch. Nachspielzeit wird schon kritisch, aber nochmal. Ja, also damit müsst ihr jetzt Vorlieb nehmen. Der Chris hat sich schon freundlicherweise bereit erklärt, heute mal etwas mehr von den Filmbeschreibungen zu übernehmen. Und was haben wir denn für Filmbeschreibungen? Wir haben Vivaldi und ich, lief letzte Woche in den Innenstadtkinos in der Sneak Preview. Dann haben wir die offiziellen Innenstadtkinos Top 5 der Woche. Dann habe ich im Heimkino den neuen Stromberg, oder was jetzt neu, so neu ist er nicht mehr, der läuft ja jetzt im Heimkino auf Prime Video, kann man den gucken, den Stromberg-Film, wieder alles wie immer, den wollte ich mir mal anschauen. Und wir haben beide gemeinsam die Filmpremiere auf Netflix geschaut, Apex mit Charlize Theron, die auch letzte Woche auf dem Times Square eine richtig coole Werbeaktion gemacht hat, hast du es gesehen?
Nein.
Haben die am Times Square so eine Kletterwand aufgebaut, so eine richtige, und da ist sie an der Wand hochgeklettert.
Oh.
Also die haben erst alle gedacht, wer ist das, und haben alle dann erkannt unten die Leute, ach, das ist ja Charlize Theron und so. Und da haben sie quasi als Werbung für Apex. Wobei ich mich immer frage, wie verdient denn Netflix damit Geld? Ich meine, die haben doch ihre Abonnenten, und ob das nun geguckt wird oder nicht, kann denen doch eigentlich egal sein. Im Gegenteil. Wenn es geguckt wird, kostet die das ja Strom und Streaming und alles, die ganzen Gebühren. Denen müsste es doch eigentlich lieber sein, wenn die eh schon bezahlen, wenn die es nicht gucken, oder? Aber egal.
Ja, aber jetzt mach doch nicht dieses Thema hier auf.
Ja, stimmt natürlich auch wieder. Ich bin ein bisschen neben der Spur, wie man merkt.
Das, Erik, ist so gut. Heute rede ich weniger, aber jetzt
philosophiere ich mal von Netflix. Klassik. Vivaldi und ich im Original.
Vivaldi und ich,
Primavera, ja. Im Original.
Da geht es nicht um einen kleinen Hund, wie also Waldi, der kleine Dackel, sondern es geht tatsächlich um Antonio Vivaldi, Priester, Komponist, Violinvirtuose, der im 18. Jahrhundert, der Titel heißt Vivaldi und ich. Das und ich kommt ja jetzt gleich. Lass mich doch mal erzählen.
Und du?
Hier. Das ist ja unglaublich. Was hast du denn da? Nicht ich, oh Gott, Erik. Also, Venedig, 18. Jahrhundert. Blick in ein Waisenhaus, in das Ospedal della Pietà. Möge mir mein schlechtes Italienisch verzeihen. Und dort lebt ein, ja, nicht nur eins, sondern viele Waisenmädchen, die dort abgegeben werden. Ich habe mir sagen lassen, zu Beginn des Films werden erstmal Katzen irgendwie ertränkt, Katzenbabys ertränkt.
Oh ja.
Oh, und irgendwelche Frauen verteilt an irgendwelche Männer. Was, als ich das gehört habe, bei mir schon den Impuls ausgelöst hat, okay, ich gehe jetzt einfach direkt wieder. Weil so eine Scheiße muss man sich dann auch, glaube ich, nicht geben. Jedenfalls bin ich geblieben und lernte dann dort, wie alle anderen auch, Cecilia kennen. Cecilia, ein junges Mädchen, das im Waisenhaus lebt und so ein bisschen, ja, auch psychisch leicht angenockt ist, weil sie eben auch ihre Mama gerne wieder sehen würde oder kennenlernen würde oder was weiß ich was alles. Und sie akzeptiert dieses Dasein im Waisenhaus nicht so unbedingt. Also sie ist jetzt auch schon, wie alt wird sie sein? 16, 17, 18? Ich denke mal 18.
Ja, so die Drehe schätze ich. Also so im, ja.
Die Auf jeden Fall
ist natürlich älter, aber
Ja, die Schauspielerin ist ein Ticken älter. Die Schauspielerin ist Tekla in Solia. Michele Riondino spielt übrigens Antonio Vivaldi. Das sind so die wichtigsten Charaktere in diesem Film. Also Vivaldi kommt auf jeden Fall dort an dieses Waisenhaus-Kloster, dieses kirchliche Einrichtung, weil er ist mehr oder weniger gescheitert in der Außenwelt. Kein Hof wollte ihn und die sind so in einem Wettstreit mit anderen Häusern um zum einen Spendengelder, klar, und dafür wollen sie natürlich auch kulturell etwas bieten und da gehören Konzerte dazu, die von den Waisenkindern performt werden, mehr oder weniger mit ihren klassischen Instrumenten. Schön immer nicht sichtbar hinter Balustraden und allem versteckt, aber man hört dann trotzdem den lieblichen Klang der Violinen und der Cellos und was ist ja das. Jedenfalls kommt Vivaldi krank dorthin und er erkennt dann relativ schnell die große Begabung, die Cecilia an der Geige hat. Und sie wird dann quasi ein wenig der Schützling von Vivaldi, der Hauptschützling von Vivaldi. Und wer jetzt denkt, so ja, das ist dann diese wunderschöne Geschichte, wie halt Vivaldi, ja, wie im Titel schon steht, und ich, also in dem Fall Cecilia, wie er sie da aufbaut, der sieht sich ein bisschen getäuscht, weil der eigentliche Star oder der Star in diesem Film ist eben Cecilia, die nämlich versucht, so in einer Welt voller Regeln und Autoritäten und halt, ja, so ein Klosterwaisenhaus mit, das macht ein Mädchen nicht und so und so soll man sich geben. Die versucht nämlich ihren Weg zu finden. Einmal so zwischen.
Ja, die ist auch schon versprochen, einem der.
Ja, die ist jemandem versprochen, genau, der gerade im Krieg ist. Noch mit wem sind die da im Krieg?
Mit der Türkei.
Mit der Türkei, okay. Also und so ist sie da eben ja zwischen den strengen, engen Regeln und den musikalischen Höhenflügen so ein bisschen gefangen, so dieses Hin und Her. Und es wird so ein richtiges kleines Gesellschaftsdrama, in dem sie darum kämpft, um ihre Selbstbestimmung kämpft. Und ja, was wird da wohl passieren? Es ist so ein wenig, ja, wirklich eine Geschichte mit sehr viel klassischer Musik, die da geschrieben wird. Also sie unterstützt Vivaldi dann auch so ein bisschen unbewusst beim Schreiben. Also dadurch, dass sie ihm auch immer wieder hilft und auch immer weiter bringt bei Musikstücken und das auch perfekt umsetzt. Und es wird halt nicht so gern gesehen. Es gibt dann noch so eine kleine Sidequest mit einem Obsthändler, Gemüsehändler, der da noch so eine kleine Rolle spielt. Und es kommt dann eben zum großen Showdown, als der Versprochene aus dem Krieg zurückkehrt. Und da mache ich jetzt Stopp in der Erzählung, weil das ist so ein möglicher Wendepunkt für Cecilia und für Vivaldi. Es ist also wirklich so ein bisschen so ein Coming-of-Age-Drama, nur halt in schönen Kostümen und relativ unaufgeregt erzählt. Er arbeitet mit Musik, mit Atmosphäre, der Film. Und ja, Vivaldi ist zwar im Titel groß genannt, ist aber ja nicht der Hauptcharakter, sondern einer der, ja, der 1B-Cast sozusagen, der sich aber stark für Cecilia einsetzt. Kann man das so zusammenfassen? Ich denke.
Ja, also ich weiß nicht, ja. Italienisch, ich weiß nicht, ob du Italienisch, ich dachte Primavera, der Originaltitel, heißt Prima, dachte ich so erste oder so, Primavera, habe ich gedacht, das heißt so erste Geige, aber es heißt eigentlich Frühling, ist mir gesagt worden. Und weil, wir hatten ja jetzt letztens schon mal einen Film mit italienischem Thema hier, mit Kevin James, den der da in Rom Hochzeitsreise macht. Das hatte ich schon einer italienischen Kollegin empfohlen. Da habe ich gesagt, kannst du mal gucken hier, und jetzt haben wir schon wieder einen gehabt. Und ja, ich finde es ein bisschen komisch, dass der natürlich im Deutschen mit Vivaldi, damit überhaupt die Leute vielleicht da ins Kino denken, ah, Vivaldi, okay, kenne ich, ja, weil wenn du den nur Frühling nennst im Deutschen, ich weiß nicht, ob der da so, ist natürlich bezogen auf das Stück Vier Jahreszeiten von Vivaldi, das quasi hier um den sogenannten Frühling geht. quasi die, der erste Akt seines Schaffens. Und ich habe auch, als ich dann zu Hause war, nochmal ein bisschen nachgelesen. Das ist wohl alles nicht ganz so, wie es hier dargestellt wird im Film, auch so die historischen Sachen. Also ich dachte, es ist ein bisschen mehr so Biopic-mäßig, aber ist es wohl gar nicht. Also
nee, es ist so ein bisschen Fakten treffen Fiktion.
Ja, so ungefähr. Ne?
Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und ja, ich hatte tatsächlich Angst vor diesem Film ein bisschen, als ich es gehört habe, weil ich bin einer, ich werde unfassbar müde bei klassischer Musik. Ich schalte da komplett ab. Ich bin da weg innerhalb von ein paar Minuten. Also wenn da irgendwie was ist, ich weiß noch, da zu Schulzeiten war das schon so, da war auch hier Konzerte, wo man dabei war, weil ich war begeisterter Chorsänger damals noch, ein Chorknabe, und ja, bevor du jetzt den Spruch bringst, bringe ich ihn. Und immer wenn dann das Schulorchester da im Vorfeld gespielt, also viele von euch kennen das vielleicht gar nicht mehr heutzutage, Schulchor und Schulorchester.
Was habt ihr denn da gesungen? Das mit der Schwäbischen Eisenbahn oder habt ihr da richtig klassische
Sachen? Ja, genau, ne, wir haben richtig klassische Sachen gesungen, Weihnachtsoratorium und solche Sachen.
Oh, okay.
Und Gospels, das war auch sehr schön. Und wenn dann die Abteilung hier Schulorchester vor dem Chor dran war, ich bin jedes Mal quasi weggepennt. Das ist komplett schlimm. Also ich wurde nur wachgehalten davon, dass die sich manchmal ein bisschen verspielt haben. Und deswegen war das für mich so ein bisschen, ach du Schande, anstrengender Arbeitstag, langer Arbeitstag und dann im Kino noch klassische Musik. Wobei ich sagen muss, mich hat es tatsächlich diesmal nicht gerissen. Ich habe es durchgestanden, weil es war eigentlich relativ angenehm verteilt alles. Es war so ein angenehmes Fließen zwischen Geschichte, Musik und den Charakteren, die man, ja, so, ich sage jetzt nicht lieb gewonnen hat, aber wo man einfach so ein bisschen gemerkt hat, dass die Chemie gestimmt hat. Also Regie hat Damiano Micheletto geführt, das Drehbuch ist von Ludovica Rampoldi. Und ja, es ging fast 2 Stunden. Das war so ein bisschen noch der andere fast Genickbruch für mich. Aber trotz allem ist es ein historischer Roman, der tatsächlich, eine Verfilmung von einem historischen Roman, der tatsächlich auf dem Roman Stabat Mater, Stabat Mater, benannt nach einem Musikstück des großen italienischen Komponisten Vivaldi, von Tiziano Scarpa beruht. Deswegen, ja, warum nicht? Also ich fand's eigentlich ganz nett. Es war besser als gedacht. Und aber halt, ja, jetzt nicht unbedingt der Film, der mich ins Kino bringt. Das ist schon mehr so ein bisschen. Es ist auf jeden Fall, also Arthouse würde ich jetzt nicht sagen. Es ist aber mehr so sehr, sehr speziell, glaube ich. Für Fans von Vivaldi auf jeden Fall ein sehenswertes Ding. Für Leute, die gerne mal in einen etwas ruhigeren Film gehen möchten und trotzdem eigentlich eine ganz schöne Geschichte haben möchten, ist der, glaube ich, auch ideal.
Ich finde, der Trailer ist etwas misleading, weist so ein bisschen in die falsche Richtung. Auch der deutsche Titel mit Vivaldi und ich klingt so ein bisschen nach einer Love Story, und der Trailer sieht auch ein bisschen danach aus, als kommt er dahin in dieses katholische Mädcheninternat, und dann entwickelt sich da was mit ihr und sowas.
Ja, entwickelt sich ja auch schon was, ist aber ja nicht falsch.
Da passiert einfach gar nichts in der Richtung. Also sorry für den Spoiler, weil es wird doch gesagt, dass Vivaldi wohl erhebliche gesundheitliche Probleme hat und ja, da jegliche Erregungszustände, sag ich jetzt mal, können dazu führen, dass irgendwie sein Herz stehen bleibt, und deswegen versucht er das alles irgendwie zu vermeiden. Also da geht gar nichts, kurz auf Deutsch gesagt. Und
das ist aber auch voll fein, das braucht der Film auch gar nicht.
Ja, ja, aber ich wollte es nur sagen, weil der deutsche Titel Vivaldi und ich klingt ja so ein bisschen nach einer Romance irgendwie, und der Trailer sieht auch ein bisschen danach aus, als kommt er dahin und sie von einem kleinen Mäuschen zu seinem Liebling und so. Ja, also das ist eher nicht, sondern es geht halt wirklich eher um sie, die in dem Mädcheninternat lebt, und auch ihr persönliches Päckchen, was du schon gesagt hattest. Es wird dann so gezeigt, dass wenn die Eltern ein Baby dort in die Babyklappe abgeben, dass die dann so ein, ja, meistens so ein, ja, irgendwie so eine Art Kunstwerk oder irgendwas Gesticktes oder so in der Mitte zerschneiden, dass wenn sie dann Jahre später ihr Kind dann doch mal wiederholen wollen, was auch passiert, das sieht man auch im Film, dass dann, sie kommen dann mit dem anderen Teil hin und dann wird halt in dem Buch geguckt, ob sie das finden, das andere Teil, und dann können sie das Kind wieder auslösen.
Genau zuordnen kann, genau.
Und sie hofft halt immer, dass sie ihre Mutter trifft. Ich frage mich halt dann, na gut, das kann ich jetzt nicht sagen, aber das kann man dann nach dem Film, nach der Aufnahme mal thematisieren, aber ja. Es ist ein okayer Film, für die Sneak auch sehr okay. Also da haben wir schon wesentlich Schlimmeres gemacht, aber ich fand ihn halt extrem durchschnittlich. Also der Film hatte ein bisschen Drama, es hat sich so ein bisschen angefühlt, gerade am Anfang, wo du noch nicht mal im Saal warst, als wurde da versucht, jetzt müssen wir mal zeigen, dass der Film wirklich dramatisch ist. Da wurde das gezeigt, dass die, ja, da gibt's halt, hat so eine Katze, die hat sich so ein bisschen versteckt und hat da so süße Katzenbabys, und da freuen sich die ganzen Mädels da, oh, sind die süß und so. Und dann kommt halt die Chefin an und nimmt die alle in den Sack und schmeißt die in einen von den Kanälen und so. Und dann noch die anderen Szenen. Und dann ist erstmal dramatisch gesehen, passiert da erstmal gar nichts für eine ganz lange Zeit. Und ich glaube, man hat es schon gemerkt bei vielleicht Testvorführungen, dass die Zuschauer da so ein bisschen weggedriftet sind. Und deswegen hat man am Anfang so ein paar dramatische Szenen gebracht, um zu zeigen, hey, Moment mal, also ihr könnt jederzeit damit rechnen, dass wieder sowas kommt oder so. Ja. Ansonsten, was du mit der Musik gesagt hast, das waren auch jetzt nicht gerade so diese in Anführungszeichen typischen klassischen Stücke, sondern das war ja speziell für diese, ja, für diese Sonntagnachmittagsaufführung inszenierte Stücke. Und er wollte ja auch ganz bewusst immer so ein bisschen Sachen machen, die mitreißen, weil sie ja von den anderen, gleichzeitig stattfindenden Konzerten, die die Leute rüberholen wollten. Deswegen waren das auch so mitreißende Stücke, die jetzt nicht so einfach nur seicht stundenlang dahin plätschern. Ne?
Ja.
Und noch ein kleiner Spoiler. Das bekannteste Stück hier mit den vier Jahreszeiten von Vivaldi hört man auch im Film, allerdings erst im Abspann.
Ja, es wird aber während der Zeit dieses Films geschrieben.
Ja, es wird thematisiert und man hört auch mal Anklänge daraus und so, und man sieht so ein bisschen, wie er drauf gekommen ist. Und ja.
Genau, und das reicht aber auch, das ist auch voll okay. Weil es geht ja nicht um Vivaldis vier Jahreszeiten, sondern es geht um Vivaldi und eben Cecilia.
Ich habe ja dann danach, wie gesagt, noch mal ein bisschen reingelesen in diese ganze Geschichte von Vivaldi. Der war ja dann irgendwie, als die Musik nicht mehr so gefragt war in der Richtung, ist er dann eigentlich mehr oder weniger in Vergessenheit geraten und ist dann erst wirklich lange Zeit später sind so Partituren von ihm wiederentdeckt worden und aufgeführt worden. Da hat man erst mal gemerkt, wie gut die sind. Und er ist selber völlig, völlig verarmt irgendwo gestorben in Österreich dann. Er ist dann nach Österreich gegangen, an den Wiener Hof. Und das fand ich eigentlich noch viel interessanter, die ganze Geschichte noch zu lesen von seinem Werdegang, also sein Biopic sozusagen. Und ich glaube, ich hätte lieber einen Film über ihn gesehen, über seinen Struggle, über seinen Versuch, irgendwo unterzukommen, als diesen Film über das Mädcheninternat, ja. Okay, aber das ist nur meins. Ja.
Ja. Ich habe, während du jetzt geredet hast, im Hintergrund die vier Jahreszeiten den Frühling mal gestartet.
Ja.
Und das heißt, du hast es jetzt gerade so schön alles erzählt und ich hatte das schön mit Vivaldi untermalt.
Das ist der Frühling, oder?
Ja.
Passt ja jetzt zur Zeit.
Ja, deswegen habe ich den Frühling gestartet.
Definitiv. Wir konnten es aber hier im Stream oder in der Aufnahme nicht hören. Auch von mir, wie gesagt, durchschnittlicher Film mit doch ein paar Ausschlägen nach oben, aber trotzdem, ich gebe 5 Punkte. Was gibst du?
Ja, ich gebe exakt auch 5 Punkte.
Okay.
Weil,
ich gebe 5,5. Ich gebe 5,5. Ich sehe gerade, ich habe in unserer Gruppe aufgerundet auf 6, deswegen muss ich 5,5 geben. Mhm. Ja, also es war schon leicht über dem Durchschnitt, ja.
Es war voll okay. Mhm. Also es war voll okay, aber wie gesagt, bin ich auch wieder nicht so das Publikum für, glaube ich, gewesen. Aber ich kann so einen Film dann mal enjoyen.
Kinocast.net in unseren Beitrag zur Sneak Preview, da könnt ihr ja abstimmen. Und da liegt der Film gerade aktuell. Ja, im Durchschnitt kann ich jetzt schlecht ausrechnen, weil es gibt Stimmen für 1 Punkt, Stimmen für 2 Punkte.
Ja, bei ungefähr 6 würde ich sagen. Weil
viele
es ist
Stimmen
1 für, 10,
für 6
2,
Punkte, genau. 9. 7 Punkte gibt es und bis hoch 10, also sogar eine Stimme 10 Punkte, da muss jemand völlig aus dem Hocker gerissen haben. Ja,
also, der Vivaldi-Fanclub war ja anwesend. Vivaldi-Fans Stuttgart.
Okay, die Ultras sozusagen. Ja,
ja, ja, die Ultras.
Und da, okay, sehr schön. Allerdings liegt der Film bei der Weiterempfehlungsrate, was so eine 50-50-Sache ist, eher beim Bereich Nicht-Weiterempfehlung. Ja. Deswegen, aber warten wir mal ab, was sich bis morgen tut. Morgen gibt es erstmal so den ersten Zwischenstand, wenn der Chris das in der Sneak vorliest. Und der Film startet am 21.05. erst in den deutschen Kinos, also in einem Monat. Und ich habe die Abstimmung auch noch bis Juni, lasse ich die noch laufen. Dann wird die geschlossen und dann haben vielleicht den schon welche im normalen Programm gesehen. Ich denke mal, das ist so ein Film, gerade hier in Stuttgart gehen auch immer viele, viele Klassikfans dann ins Kino, wenn diese Opernaufführungen und sowas kommen. Ich glaube, das ist auch so das Zielpublikum für den Film und ich glaube, die werden da auch echt Spaß haben dran. Ist viel Musik drin, viel Zeitkolorit von damals und schöne Aufnahmen. Und ja, das soll alles ja gesagt sein zu dem Film, was man nur noch erwähnen kann. Italien ist nicht bei der WM. Und jetzt machen wir mal weiter. Wie sieht's aus mit der,
oh, wow, der morgigen
Sneak Preview?
Wow, der Erik, hey. Aua. Aua, aua, aua. Tipp für die nächste Sneak Preview am 27. April 2026. Also die Sneak 1318 lautet Der letzte Ton. Erik, ich würde ja das dich jetzt normalerweise fragen, ob da Tipps eingegangen sind, aber ja, aufgrund deiner Stimme lese ich sie heute vor.
Kann ruhig auch, also es geht.
Ah ja, okay, guck mal, ich wollte dich unterstützen hier.
Langsam eingegroovt hier, der Salbei-Tee beginnt zu kicken. da würde natürlich auch der Vivaldi-Film durchaus passen, aber den hatten wir
ja schon. Komm noch mal, ja.
Ja, komm noch mal. ich habe getippt einen Horrorfilm, der jetzt demnächst anläuft, nämlich Whistle. Da geht es um so eine Pfeife, wie natürlich der Titel schon so sagt. Schaut euch den Trailer nicht an, wenn ihr zart beseitet seid. Nur so ein kleiner Tipp. Und ich glaube, ich habe es damit wieder getroffen. Ich glaube, das passt sehr, sehr, sehr gut auf den Tipp. Der Martin, der gibt mir auch recht, aber er tippt noch Mother Mary mit Anne Hathaway. Und der STA Max tippt Wacken, Hearts Full of Metal. Jetzt muss ich mal gucken, er hat nur einen Link, gibt es so keinen Trailer. Ah, das ist eine Musik-Doku. Ah, das wäre natürlich auch geil, so eine Wacken-Doku oder so. Würde ich auch mal gerne im Kino gucken. Ja, aber Dokus hatten wir schon mit einer Nawalny-Doku und so. Kam gut an. Und der Hupsi tippt noch was, da bin ich mir echt unsicher, ob das Sinn macht. Er tippt Mandalorian in Grogu, den neuen Star Wars Film. Ja, der letzte Ton, ich weiß nicht. Wäre natürlich cool, aber ja, ich glaube, der feiert seine Weltpremiere dann doch eher irgendwo anders, in London oder so, glaube ich, weil das da gedreht ist in den Pinewood Studios. Oder vielleicht sogar in den USA, ich weiß nicht.
Ach, ich finde, kann man schon als Weltpremiere in das Sneak zeigen.
Definitiv, ja. Unbedingt. Ich glaube, es wird Whistle. Also wer nicht so auf Horrorfilme steht, vielleicht mal eine alternative Abendplanung. Lasst euch mal ein paar Sitze reservieren im Palast der Republik um die Ecke, falls ihr rausgeht. Und wir gucken mal, was Neues anläuft und wie es in den Charts aussieht.
Kinocharts und Neustarts.
Hier ist jetzt ein kleiner Unterschied zwischen den Stuttgarter Kinocharts, die ich jetzt auch immer poste bei uns, wo ich auch das von den anderen Kinos mit reinnehme und den Innenstadtkinos, denn ja, aber da kommen wir gleich dazu, wenn wir Platz 1 nennen. In den Innenstadtkinos, also jetzt geht es nur um die Innenstadtkinos, ist Platz 5 Paris Murder Mystery.
Platz Nummer 4 das Drama.
Platz 3 der Astronaut.
Platz 2, der Super Mario Galaxy Film. Etwas überraschend, aber Platz 1 hat es halt komplett in sich, ne?
Ja, denn es gab eine Sondervorführung in den Innenstadtkinos Stuttgart oder mehrere Sondervorführungen gab es da. Ein griechischer Film, Kapodistrias, der Gouverneur. Und da hatten sie sogar in den Innenstadtkinos die Hauptdarsteller eingeladen gehabt. Und das war halt total ausverkauft und ein Riesenerfolg. Es gibt ja auch eine große griechische Community hier in Stuttgart und die haben da wohl die Türen eingerannt für den Film und deswegen ist der auf Platz 1 gelandet in den Innenstadtkinos. Sieht in Gesamt-Stuttgart ein bisschen anders aus, weil natürlich andere Kinos den die Hauptdarstellung nicht bekommen haben, weil die können ja nur an ein in eins gehen gleichzeitig. Und Gesamt-Stuttgart ist der Platz 6, wie ihr dann auf kinokast.net in der Charts-Rubrik sehen könnt. Da ist weiterhin Super Mario Galaxy, der jetzt schon, ich glaube, weltweit 800 Millionen geknackt hat. Und also zumindest bis letzte Woche, und der läuft ja immer noch. Krass, sehr krass. Mal schauen, was Neues anläuft. Wir nehmen mal kino.de, weil die haben so eine kurze Zusammenfassung immer mit dabei, die ganz cool ist. Da läuft jetzt diese Woche an Der Teufel trägt Prada Teil 2. Da habe ich schon sehr, sehr viel drüber gehört. Gibt es jetzt gerade sehr viel Berichterstattung, sehr viel Promo. Ich denke mal, da wird auch weltweit ganz gut laufen. Was mich ein bisschen wundert, hier steht mein Name drin, späte Fortsetzung der bissigen Komödie über eine Assistentin in einem High-Couture-Modemagazin. Aber ja, was ich übrigens auch gehört habe, dass Sydney Sweeney eine Rolle hatte in dem Film, die in der finalen Version rausgeschnitten wurde. Ich würde mal sagen, das ist ein Fall für den Director's Cut, den ich mir dann auf Blu-ray mal hole oder so.
Warum hast du die rausgeschnitten? Ist doch dein Film.
Was kommt noch?
Ich habe so Schmerzen. Rose startet, ein deutsches historisches Drama mit Sandra Hüller, die versucht, sich als Mann verkleidet im Deutschland des 17. Jahrhunderts Rechte zu erkämpfen.
Sandra Hüller, Fanclub hier auf meiner Seite. Ja, den Film möchte ich sehr gern sehen. Habe ich sehr viel drüber gehört. Der sieht wahnsinnig gut aus und aber ins Kino werde ich es nicht schaffen. Mal gucken, vielleicht kriege ich einen Screener oder sowas. Auf jeden Fall Sandra Hüller. Wer sie vom Namen her nicht kennt, zum Beispiel bei Der Astronaut hat sie auch mitgespielt oder diverse andere Filme. Der Wunderweltenbaum startet noch, eine fantastische Kinderbuchverfilmung nach den Werken von Enid Blyton. Woher kenne ich den Namen Enid Blyton? Was hatten die noch
gemacht? Fünf Freunde.
Ah, genau. Das war's. Danke.
Guck mal, aus der Pistole kam das. Aus der Pistole geschossen. Fünf Freunde, das sind wir. Julian und Dick, George und Jimmy, Timmy der Hund. Nicht Jimmy, Timmy der Hund.
Wir hatten da in der DDR Timo und sein Trupp. Das waren unsere fünf Freunde. Für die, die kennen, Props out.
Der Timo, der Holger. Timo, der Holger. Nee, der Jürgen.
Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, aber das kann ich dir googeln, oder?
Ja, bitte. Das interessiert uns, glaube ich, alle. American Sweatshop, ein Thriller, ein Mystery-Thriller mit Lily Reinhardt, die als Content-Moderatorin auf düstere Abgründe im Internet stößt. Wer hätte es gedacht, dass es im Internet düstere Abgründe gibt? Eieiei. Aber Lily Reinhardt ist cool.
Okay, American Sweatshop. Habe ich auch Gutes gehört drüber. Es läuft auch noch an. Hui. Tom und Jerry, der verlorene Kompass. Läuft der echt im Kino an?
Ja, der läuft
im Kino. Animiertes Kinoabenteuer mit Kultduo Tom und Jerry.
Ja, aber hast du einen Trailer geguckt, den ich dir geschickt habe?
Mit einem Roadrunner? Ja, das sieht auch extrem gut aus, so ein
Realverfilmung. Coyote vs. Acme. Oh mein Gott, ich muss diesen Film sehen.
Wann läuft der an?
Im August, Ende August.
Ja.
Oh,
da bin ich im Urlaub.
Gott, ich muss diesen Film sehen.
Aber
ich liebe Roadrunner und Coyote. Also das ist...
Ja.
Da hab ich Bock drauf.
Das kann niemand vermuten, der deine Nicknames...
Verstehe ich nicht.
Aber warum hast du den Nicknamen genommen von dem, der immer abkriegt?
Naja, das hat andere Gründe, aber das ist egal.
Ja, von dem sympathischen Underdog hast du den Namen genommen, wie der
Knochen. Ja, genau, VfB. Es hat halt mit Coyote und Roadrunner überhaupt nichts zu tun, aber ist schon okay.
Ja, ich weiß doch. Gut, wir gehen mal rüber ins Heimkino, solange wie ich noch kann.
Heimkino.
Stromberg, wieder alles wie immer. Kurze Frage, hast du Stromberg geguckt damals?
Ja, also nicht so, oh mein Gott, ich muss jede Folge sehen, sondern ja, mal ab und zu geguckt. Also es war, ich weiß, worum es geht, ich kenne so die Charaktere. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Malcolm in the Middle, also Malcolm mittendrin, wo jetzt die neue Sache kommt, die habe ich übrigens abgebrochen. Also ich habe reingeschaut, habe da abgebrochen.
Okay, also es ist nicht wie Scrubs, dass es so ein angenehmes Wiedersehen ist, sondern...
Ich finde es super unangenehm, wie alles ist. Also Ja, aber das bin ich, deswegen keine Ahnung. Scrubs ist aber großartig weiterhin. Mhm. Entschuldigung. Jetzt darfst
unbedingt du noch eine Stimme für Scrubs 2026. Aber jetzt erstmal zurück zu Stromberg. Ich liege da irgendwo so mittendrin zwischen deinem, oder was du gerade erwähnt hattest, zwischen so, ja, gleichgültig und super toll. Ich habe auch jede Folge geguckt, als die damals auf Pro7 lief, auch in der Erstausstrahlung, und weil das war damals auch so ein, ja, so ein popkulturelles Phänomen, das hat irgendwie gefühlt jeder geguckt damals, genauso wie als Lost lief zum ersten Mal oder Akte X auf Pro7. Also damals hatte Pro7 noch eine echte Relevanz, was Serien angeht, hat sich ja mittlerweile durch Streaming auch geändert, und weil du hast ja die meisten Sachen vorher schon gesehen. Und ich hatte jedes Mal, wenn dann irgendwo was aufkam, so nach dem Motto, ja, mach doch mal weiter und so, habe ich immer gedacht, ob das eine gute Idee ist. Ob das eine gute Idee ist, weil ich meine, jeder kennt so ein bisschen den Humor. Es gibt es ja auch immer noch als Memes. Die sind halt aus der Zeit gefallen. Die haben halt damals gepasst, auch die ganzen teilweise üblen Mobbing-Sachen. Da hat man halt damals drüber gelacht. Das war halt irgendwie so, aber die Kultur hat sich halt heutzutage geändert. Ich meine, du hast es halt damals als Serie wahrgenommen, als eine Überspitzung der Realität, und es hat alles gepasst. Mittlerweile sind ja so viele Sachen sagbar geworden, die damals, wo du damals gedacht hättest, das kannst du auf keinen Fall sagen, und mittlerweile sind Sachen, darfst du Sachen nicht mehr sagen, die du damals gesagt hast, und Witze gebracht, die heute nicht mehr gehen. Deswegen die ganze Zeit hat sich geändert, und in diesem Film geht es darum, dass das Stromberg-Team soll, das ist so ganz, ganz komisch, das soll eingeladen werden zu einer Fernsehsendung. Und ich habe erst gedacht, dass die Schauspieler eingeladen werden sollen zu dieser Fernsehsendung, aber nein, die Personen von der Versicherung sollen eingeladen werden zu einer Fernsehsendung. Und also quasi, die spielen sich quasi weiterhin selbst wie damals, ja. Und die sollen eingeladen werden zur Fernsehsendung. Matthias Oppenhövel will das moderieren, quasi so eine Reunion. Und das soll auch nochmal begleitet werden von so einer, genauso wieder so eine Kamera, die denen folgt, dieses Mockumentary-mäßige. Und so lernen wir dann halt erstmal alle möglichen kennen, was aus denen geworden ist mittlerweile. Und da fängt es schon an, dass man, oder was man denen so für eine Background-Geschichte gegeben hat, was die seitdem gemacht haben, weil es sind ja irgendwie 20 Jahre vergangen. Das war schon teilweise sehr, sehr Banane, sehr Stereotyp, sehr vorhersehbar, und die eine ist halt jetzt mit so einem Influencer-Typen zusammen und so. Man hat halt schon ein bisschen versucht, das in die neue Zeit zu bringen, aber das ist alles so krampfhaft. Und ja, dann natürlich Christoph Maria Herbst kommt dann am Schluss dazu. Da wird halt gesagt, was er jetzt mittlerweile macht, und er ist dann halt in so einem Startup mittlerweile Chef, und dann stellt sich aber raus, er ist vielleicht doch ganz nicht ganz so, und es ist so ein wilder Mischmasch.
Es ist du so stotterst wilde. Dich hier gerade so übelst durch, das macht ja, so richtig gar keinen Bock auf den Film. Ja, ich will halt auch nicht sagen, wie
es dann, also es wird dann halt gezeigt, dass jeder daraus irgendwie psychische Probleme mitgenommen hat, aus der ganzen Geschichte von damals, das wird irgendwie deutlich. Es fehlt halt zum einen so dieses etwas überspitzt satirische, sondern es wird halt einfach gezeigt, hey, es ist allen nicht gut bekommen damals, und deswegen, es ist zwar irgendwie so eine Art, so ein Fanservice auch, es wird halt auch nochmal viel auf damals Bezug genommen, es werden halt auch Sachen nochmal wieder ausgekramt von damals, es werden teilweise auch noch alte Einblendungen von damals, so kurze Szenen gemacht, aber das in der Jetztzeit, das ist einfach so Depri und so komisch, so weird. Es passt halt überhaupt nicht zusammen, weil das ist halt einfach so schlecht geschrieben. So dass ich mir halt wirklich gefragt habe, ey, warum habt ihr das gemacht? Ey, hätte es einfach sein gelassen. Damit torpedieren sie auch so ein bisschen ihre eigene Legacy mit Stromberg, und es funktioniert halt einfach nicht. Und deswegen, also für mich hat es überhaupt nicht funktioniert. Ich fand es richtig schlecht. Ich habe mich da durchgekämpft, und ich habe zwischenzeitlich gedacht, ob ich es ausmache, weil es war einfach
so arg.
Ja, es war unerträglich teilweise, was da, Und deswegen, also man hätte es besser gelassen. Man hätte es wirklich besser gelassen. Und ich gebe mal 4 Punkte. Das ist noch ein bisschen, ich hatte erst 5 hier drin stehen, aber jetzt im Nachgang, es ist ja schon ein paar Tage her, dass ich es gesehen habe, es hat noch weiter verloren bei mir im Gedanken. Ich habe schon wieder die Hälfte vergessen, habe ich gemerkt beim Erzählen. Und es war auch gut so, dass ich es vergessen habe. Und ich weiß nicht, warum die Leute sich das angetan haben. Und es ist schlecht geschrieben, es ist wirklich schlecht geschrieben. Man hätte da wirklich gute Leute ransetzen müssen, die da mal über das Skript drüber weggehen. Aber so funktioniert es halt irgendwie nicht. Und es wird natürlich auch thematisiert, dass man bestimmte Sachen heutzutage nicht mehr bringen darf. Und wenn er dann doch mal Sachen bringt, denken alle, hoi. Und ach, es funktioniert hinten und vorne nicht, der Film. Man hätte es besser gelassen. Und das solltet ihr auch tun, wenn ihr mit den alten Folgen was am Hut habt, wenn ihr die gemocht habt, dann schaut den neuen Film lieber gar nicht, behaltet die alten in guter Erinnerung. Das ist meine Empfehlung zu Stromberg, wieder alles wie immer. Und jetzt gehen wir mal klettern mit Apex und Chris.
Ja, Apex und Chris, vielen Dank. Apex, neuer Film auf Netflix, der jetzt erst am Freitag rauskam. Es ist nicht der Film mit Bruce Willis, Apex, da gibt es nämlich auch noch einen. Nicht da verwirren lassen. Apex, ein Thriller, auf Netflix mit Charlize Theron, haben wir vorher schon gesagt. Eric Bana spielt eine kleine Rolle mit und Taron Egerton, der sich irgendwie Netflix verschrieben hat, habe ich so das Gefühl, und da wahrscheinlich irgendeinen Vertrag hat über ein paar Filme. Und kriegt ja,
nichts anderes mehr. Würde ich sagen.
Das ist aber schade, weil eigentlich ein cooler Typ. Ich glaube auch nicht, dass der nichts anderes mehr
kriegt. Sollte er vielleicht eine bessere Rollenauswahl haben.
Ja, jetzt zeige mal. Apex jedenfalls startet damit, dass Charlize Theron klettern ist, zusammen mit Eric Bana. Und die sind auch irgendwie so ein bisschen, glaube ich, zusammen. So zumindest wirkte es so. Und bei diesem Kletterausflug passiert eben ein Unglück, weil Eric Bana, also Tommy in dem Fall, rutscht ab und schlägt mit dem Kopf auf und sie kann ihn nicht halten. Sascha kann ihn nicht halten und er stürzt dann in die Tiefe. Das ja, ist so ein bisschen ihrem Ehrgeiz geschuldet und auch seinem. Und ja, beim Klettern kann immer was passieren. Das ist auf jeden Fall ziemlich dramatisch zu Beginn. Und das fand ich, muss ich gleich schon sagen, fand ich extrem cool, aber auch gedreht eigentlich. Das hat mir gut gefallen. Also nicht wie Eric Bana abstürzt.
Sondern da aus dem Aufwachen, nach dem Aufwachen aus dem Zelt rausguckt und so, ne?
Ja, genau solche Sachen. Und ja, es geht dann eben 5 Monate später für Sascha weiter. Sie ist dann in Australien unterwegs, wo ja Eric Bana herkommt. Hey, Fun Fact, der kommt wirklich aus Australien. Und dort will sie so ein bisschen auch so Wildnistour machen. So ein bisschen Rafting im Kanu, ein bisschen Klettern, dies, das.
Vom Manitou, das Kanu, oder?
Ja, genau. Und ja, ist halt allein unterwegs, weil ihr Partner in Crime ist ja nicht mehr da. Und ja, so gerät sie zuerst schon an eine Gruppe Männer, die ein wenig, ja, so, oh, ganz allein hier draußen, junge Dame, oder dir schon denkst, so meine Güte, hoffentlich passiert was mit denen. Und dann trifft sie aber auch dort schon auf Ben, also Taron Egerton, der sich so ein bisschen einsetzt für sie und auch sagt, ihr so Tipps gibt, so hey, da kannst du es ganz cool machen und da, nee, und so ein bisschen als der Good Guy dasteht. Was allerdings im Endeffekt gar nicht so ist.
Kauft sein legendäres Beef Jerky.
Ja, weil an diesem Platz oder kurz nebendran, wo sie sich dann niederlässt, nach so einer ungefähr einer halben Stunde vom Film. Also der Film geht 90 Minuten ungefähr und nach einer halben Stunde Landschaft und Charlize Theron klettert und fährt Kanu und springt ins Wasser und sowas, dreht der Film dann in die andere Richtung, weil nämlich dann Ben quasi vor ihr steht oder vielmehr sie findet Ben, der dummerweise ihren Rucksack und alles geklaut hat. Und dann stellt sich raus, dass Ben halt völlig einen an der Waffel hat, der nämlich so ein Spiel draus machen möchte und ein Musikstück startet und sagt, du hast Zeit, dich quasi zu verstecken oder abzuhauen, bis das Musikstück rum ist. Und ab da geht's dann ab. Und Sie erkennt die Gefahr, schnappt sich ihren Rucksack, rennt los und wir haben natürlich dieses so ein bisschen Hide-and-Seek-mäßige Wettlauf gegen die, ja, gegen den Killer von Charlie Theron und er ist natürlich immer einen Schritt voraus und das ist ich was. Also auch nichts irgendwie, wo man sagt, boah, völlig neu erfunden, sondern einfach auch so ein bisschen klassisch in die Richtung gehend. Und ja, es kommt dann relativ schnell auch schon wieder, weil auch diese Episode geht nicht so arg lang, die geht auch ungefähr so eine halbe Stunde. Und dann treffen die beiden auf jeden Fall wieder aufeinander, öfters aufeinander auch. Und beim großen Showdown schafft er quasi zuerst, sie gefangen zu nehmen und er bringt sie dann in diese Höhle. Und wer hätte es gedacht, es wurde kurz so erwähnt, so ja, in der Vergangenheit sind hier auch schon andere verschwunden und ein bisschen gefährliche Gegend, wahrscheinlich irgendwelche wilden Tiere. Ja, sie findet dann auch die Verschwundenen wieder, nicht mehr ganz so frisch, sagen wir es mal so. Eher so ein bisschen abgehangen, die hängen alle so ein bisschen ab. Und es kommt halt raus, dass Taron Egerton komplett einen an der Waffel hat, der irgendwie so von Nein. sich selbst als von so einem Stamm kommend da unterwegs ist, der eben
ausgerechnet der Nette.
Menschen, ja, natürlich ausgerechnet der halt Menschen quasi opfern muss, um die Götter oder sowas, sich was zu beruhigen. Also, das ist schon ein bisschen abgefahren und führt dann eben zum großen Showdown, weil, wer hätte es gedacht, Charlie Theron kann flüchten. Sie kommt tatsächlich aus der Nummer nochmal raus. Also auch ein wenig überraschend für uns alle. Also ich sage auch da, ach was. Und auf der Flucht passieren dann eben auch noch ein paar Sachen, die nicht so ganz geil sind. Was eben dann dazu führt, dass die Flucht die letzte halbe Stunde so ein bisschen einnimmt, weil sie dann plötzlich auch wieder zusammenarbeiten dürfen oder müssen. Und ja, mehr gibt es, glaube ich, nichts dazu zu sagen, außer dass der Film sehr, sehr schöne Landschaftsaufnahmen mit sich bringt. Und ich glaube, Charlie Theron echt ein bisschen Spaß hatte dabei, da zu klettern, da sich ein bisschen auszutoben, Outdoor. Und Eric Bana, der halt, ich weiß gar nicht, warum sie den ins Boot geholt haben. Es ist total schade eigentlich, weil es ein guter Schauspieler, aber der hat vielleicht 5 Minuten Screentime, auch mit den Flashbacks und so.
Ja, dafür darfst du halt mal nach Australien fahren, das ist auch gut.
Ja, super, aber der kommt doch aus Australien.
Das, ja, das nicht
weiter. Ja, ist ja wurscht. Ja, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall ist es mehr so Charlie Theron gegen die Natur und einen Psychopathen. Und der Psychopathen, den fand ich allerdings echt cool gespielt von Taron Egerton, muss ich auch sagen. Hat mir Spaß gemacht, wie er da so völlig irre da diesen Blick auch teilweise drauf hat und so ein bisschen, ja. Übrigens, man sieht seinen nackten Hintern. Man sieht fast alles von ihm, bis auf sein Äumelchen. Ja, muss auch mal erwähnen. Nichts Besonderes, der Film. Das ist das große Problem. Also, Regie führte Balthasar Kormakur nach einem Drehbuch von Jeremy Robbins.
Balthasar Kormakur, der hat ja auch ganz gute Filme gemacht. Auch was mit Bergen, zum Beispiel Everest. Ich glaube, den hatten wir in der Sneak. Und Two Guns, den fand ich auch gut. Und Contraband, den hatten wir auch in der Sneak, das weiß ich ganz genau.
Da hat auch war Beast ich gemacht. Jäger ohne Gnade.
Ja.
Beast.
Also ja, der kann schon solche Sachen machen, actionmäßig. Ich fand aber hier auch wie bei den anderen Filmen, die wir hatten, fand ich das Drehbuch sehr schlecht. Also immer wenn Taron Egerton den Mund aufgemacht hat, war es eigentlich total Banane. Also das war auch schlecht geschrieben.
Ja, aber das war ja seine Rolle auch. Ja, deswegen hat es ja gepasst.
Aber trotzdem, das war einfach Blödsinn.
Ach, ja, also schwierig, sagen wir so. Also nichts wirklich Besonderes. Es ist tatsächlich so ein schöner Freitagabend, Kopf abschalten, Filmchen, wo man sich angucken kann, so ein bisschen Popcorn-Kino, ohne dass man einen großen Aha- oder Oha-Effekt hat. Es ist tatsächlich eher, ich will jetzt nicht sagen seicht, aber es geht schon eher in die Richtung von...
Das hätte mich nicht gewundert, wenn sie den Film während Corona produziert hätten, weil du brauchst eigentlich nur 2 Darsteller so richtig. Also einmal 2 Charlize Theron und Und hier allerdings, hier Eric Banner zuerst und dann Charlize Theron und Taron Egerton, that's it. Mehr oder weniger. Und ja, hat sich auch so angefühlt, weil die Filme, die während Corona kamen, die waren ja alle ein bisschen, wo du gedacht hast, naja, besser als nix, habe ich wenigstens was zu gucken. Und so ungefähr ist der Film halt auch.
Das trifft sogar eigentlich ganz gut. Besser als nix trifft, glaube ich, ganz gut.
Ja, aber...
Ich bin, doch, das hast du sehr gut gesagt.
Ich fand doch ein bisschen verschwendete Zeit. Ich meine, es gab...
Ja.
Es gab hier... Vor einiger Zeit gab es ja dann, wo es noch Videotheken gab, da gab es viele solche Rape and Revenge-Filme, wo dann irgendwie so eine Frau ganz übel und es gab auch diesen, diesen einen französischen Film, den ich sehr gut fand, wo die halt wirklich extrem misshandelt wird und dann da sogar irgendwie runtergeschmissen wird. Und
den du ganz gut fandest.
Ja, warte mal.
Können wir das nochmal kurz festhalten, was du gerade gesagt
war echt,
hast?
Der war echt gut gemacht. Warte mal, ich guck mal kurz, ich weiß wieder, was der Regisseur noch gemacht hat. Die Regisseurin, jetzt schaue ich mal ganz kurz. Nee, ich finde es gerade nicht auf die Schnelle, wie der Film hieß. Ja. Vielleicht packe ich es in die Shownotes oder so. Aber das war mir halt alles hier ein bisschen zu läppsch. Also da das halt einfach eher dann so auserkoren und dann so Running Man-mäßig, dass sie da so losgeschickt wird und ja. Das war mir irgendwie storymäßig, drehbuchmäßig ein bisschen zu billig irgendwie.
Ja, ich sag ja, es war jetzt nichts Besonderes. Also vorhersehbar as fuck und ja, nicht der ganz große Wurf. Also da gibt es auf jeden Fall Besseres, was man da gucken kann. Deswegen von mir,
ich sehe gerade,
trotz allem
der Film, auf den Punkte. Ich nicht kam, der heißt auch Revenge, Rache, der französische Film.
Naja.
Von Tolle. Coralie Fajar, genau, die hat ja später The Substance gemacht. Schaut euch unbedingt mal Revenge an. Wenn ihr den Film, den wir jetzt gerade besprechen, Apex, in besser sehen wollt, schaut euch Revenge an. Ich werde verlinken, vielleicht gibt es den irgendwo im Streaming. Mark my words, da sitzt ihr wirklich an der Vorderkante von eurem Stuhl vor Spannung, ja. Und wer Nägel kauen mag, wird Nägel kauen. Das ist wirklich ein hammerhartes Ding. Richtig gut inszeniert, richtig gut geschrieben. Und Apex, ja, spielt zwar in den Bergen, Revenge nicht, aber ja. Von mir nur 4,5 Punkte, weil ich fand den ein bisschen unterdurchschnitt. Ich habe auch schon wieder die Hälfte vergessen gehabt hier und da gab es eigentlich gar nicht so viel Story, die man vergessen könnte, aber ich wusste schon gar nicht mehr so richtig, wie das war und das mit diesen Hillbillies, die sie da auch noch trifft und so, das war auch völlig unnötig und so irgendwie. Ich dachte erst, ja, vielleicht wird es in die Richtung gehen, dass sie von denen irgendwie aufgegriffen wird und dann da irgendwie fliehen muss, aber war ja dann doch nicht und ja, wahrscheinlich hätte ich sogar besser gefunden.
Ja, wahrscheinlich.
Was gibst du?
Ich habe 6 von 10, habe ich gerade schon gesagt.
Ah, okay. Naja, jetzt müsst ihr selber wissen, war ja eine riesen Marketingaktion da am Times Square und also Netflix will da anscheinend ordentlich das Ding pushen. In Stuttgart habe ich nichts gesehen, da war keine große Werbeaktion für den Film, warum auch immer. Da war mehr für Michael für den Film. Da gab es viele Tanzaufführungen in der Stadt und so, um den Film ein bisschen zu pushen.
Ja,
okay. Dann sind wir eigentlich durch für heute, oder?
Ja.
Dann schaue ich mal, wie ich nächste Woche klinge. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich morgen in die Sneak gehe oder das mal aussetze und mal zeitig ins Bett gehe und mich noch ein bisschen auskuriere. Könnte passieren. Dann wird der Chris auf jeden Fall dann berichten, was in der Sneak Preview lief und ich werde wieder irgendwelche Scheiße im Heimkino gucken. vielleicht kriege ich ja auch einen Screener von Rose. Dann könnte ich den besprechen, der ist ja relativ neu. Ja. Mal schauen, genau. Ihr hört nächste Woche einfach wieder rein und lasst uns mal überall 5 Sternchen da, wo ihr das auch immer gerade hört. Das hilft uns ein bisschen, um weiter zu wachsen und damit andere uns auch mitbekommen, weil dann werden wir auch anderen empfohlen, die auch auf Kinofilme abfahren. Das wäre schön, macht das mal. Vielleicht geht dann auch meine Heiserkeit weg, wenn ihr ein bisschen Liebe da lasst.
Jubel, Trubel, Heiserkeit.
Bis nächste Woche dann. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Bis bald im Kinocast.